Er wachte auf in einem weißen Raum, gehüllt in weiße Decken, eine Sauerstoffmaske im Gesicht. 5 Wochen blieb er zusammen mit einem anderen Patienten isoliert in einem Raum. Die Pfleger und die Ärztin sahen nur ausschnittweise hinter ihren Masken und Hauben. Bald durfte er in den Garten des Krankenhauses. Schließlich wurde er verlegt in eine Lungenheilanstalt zur Rehabilitation von Tuberkulosekranken. Die meisten Patienten waren 60 Jahre älter als er. Sie fanden ihn süß, lächelten ihn an. Er spielte Schach mit ihnen. Sie lehrten ihn einige Brocken Deutsch. Das war also dieses Deutschland. Die Welt schien hier in Ordnung zu sein. Das Krankenhaus gab ihm 1 Mark Taschengeld am Tag. Er gab nichts davon aus, schickte alles seiner Mutter. Die tägliche Mark machte einen starken Eindruck auf ihn. Nie zuvor hatte er, wie selbstverständlich, Geld bekommen, mit der einfachen Begründung, ein Mensch zu sein. Auch lag das Land nicht in Schutt und Asche, jedenfalls nicht der Teil, den er bis jetzt zu sehen bekommen hatte. Es war grün. Zumindest der Garten der Lungenanstalt, in der er jetzt lebte, bestand aus liebevoll und, ja, das stimmte, präzise angeordneten Pflanzen. Es gab eine Rotunde, in der ein alter Mann saß und vor sich hin träumte. Sigi betrachtete ihn beim Spazierengehen, fragte sich, welche Bilder diesem Mann durch den Kopf gingen. Er war vielleicht um die 70 Jahre alt. Während Sigi als Kind eher belustigt im Volkshaus einen Kurs zum richtigen Verhalten bei einem Gasangriff machte, musste dieser Mann also 50 Jahre alt gewesen sein. Sah er Menschen sterben? Tötete er? Rettete er jemanden? Weinte er? Nichts davon war übrig in jenem Bild des alten, verträumten Mannes in der Rotunde, auf der Wiese im Abendlicht. Sigi wusste, es konnte nicht weg sein. Nichts verschwand jemals ganz. Er selbst spürte ja die Dinge, die ihm widerfahren waren in seiner heilenden Lunge, in seinem veränderten Atem. Sogar die Augen hatten sich verändert. Er sah in den Spiegel im Bad. Die Wangen waren eingefallen. So hager, wie er jetzt war, wirkte seine Nase noch größer. Die Haut zwischen Stirnbein und Lidern drückte auf seine Augen. Wann war das passiert? Welches Gewicht hatte sich an seine Wimpern gehängt? Schwester Veronika berührte ihn zärtlich, wenn sie Blut abnahm oder Blutdruck maß. Häufig brachte sie ihm die doppelte Ration Essen. Er sei ausgemergelt, sagte sie, müsse zu Kräften kommen. Er freute sich, wenn sie Dienst hatte. Sie band sich die schwarzen Haare straff, er fand viel zu streng, zu einem Zopf. Er schaute einmal beim Blutabnehmen zu lange in ihre blauen Augen. »Was ist?«, fragte sie. Sigi blieb ihr die Antwort bis zum nächsten Mal schuldig. In der Zwischenzeit bat er den Mann in der Rotunde, ihm deutsche Verse beizubringen. Schwester Veronika hatte ihm gerade den Schlauch zum Blutdruckmessen um den Arm geschnallt. Er erkannte einen Anflug von Lächeln in ihrem Gesicht und sagte entschlossen, aber mit starkem Akzent, einen seiner ersten vollständigen deutschen Sätze. »Ich hab mein Herz in Heidelberg verdorben.« »Wie bitte?«, fragte Schwester Veronika. Sigi, verunsichert, sagte, »Mein Herz am Neckarstrand«, und schaute zu ihr, als wollte er wissen, ob er richtig geraten hatte. Ihr puderweißes Gesicht bekam einen Rotstich, weil sie so lachen musste. Und auch Sigi lachte und sang jetzt seine neu gelernte Melodie. Im Sanatorium lernte er einen Arbeiter von ungefähr 50 Jahren kennen, der aufgrund giftiger Dämpfe in der Papierfabrik Atemnot bekommen hatte. Er vermittelte Sigi in seine Fabrik in Niedersachsen, wo Sigi nach 3 Monaten in der Lungenheilanstalt anfing zu arbeiten. Er atmete noch schwer, aber die Tätigkeit und das Wissen, wieder sein eigenes Geld zu verdienen, gaben ihm auch Kraft. Und doch geriet in einem unvorsichtigen Moment, indem er damit beschäftigt war, seinen Husten zu unterdrücken, sein rechter Zeigefinger in die Schneidemaschine. Sigi wurde in einem Raum der Fabrik verarztet. Er schlief dort 2 Tage lang. Er wachte auf und stellte fest, dass ihm 1/3 seines Fingers fehlte. Der Leiter der Fabrik sagte, Sigi hätte besser aufpassen müssen. Und wenn er hier weiterhin arbeiten wolle, müsse er den Vorfall für sich behalten. Sicki brauchte das Geld. Allerdings verschlimmerte sich der Zustand seiner Lunge bald wieder und er musste zurück in die Lungenheilanstalt. »Was ist mit deinem Finger passiert?«, fragte Schwester Veronika, die ihm in dieser Zeit Trost spendete. Sicki, der inzwischen Deutsch verstand und ein wenig sprach, erzählte ihr, was passiert war. »Ach, mein Lieber«, sagte Veronika, die ihr Haar wieder so stramm zum Zopf gebunden hatte, dass Sicki dachte, das müsse doch wehtun. »Ach«, sagte sie, »wieso passt du nun nicht auf dich auf?« Ein ganzes Jahr blieb Sicki diesmal in der Lungenheilanstalt. Nach einigen Monaten fühlte er sich regeneriert, aber die Ärzte rieten ihm dazu, in der Anstalt zu bleiben. Er sei noch labil. An den Wochenenden machte Veronika Ausflüge mit ihm. Sie picknickten an der Elbe oder spazierten durch Altona. Nur zweimal, nämlich als ihre Mitbewohnerinnen verreist waren, übernachtete er bei ihr. In der Wohnung unter ihr wohnten griechische Arbeiter. Sicki hörte sie am Abend Rembetiko spielen und überredete Veronika, sie zu besuchen. »Ich kenne die nicht«, sagte Veronika. »Ich kann doch nicht einfach bei denen klingeln.« »Du kennst deine Nachbarn nicht?«, fragte Sicki. »Wir klopfen in Deutschland nicht einfach bei fremden Menschen an der Tür«, sagte sie. »Was für fremde Menschen? Du wohnst mit denen in einem Haus. Komm, los«, drängte Sicki sie. So stiegen sie ein Stockwerk hinab. Bevor Sicki an der Tür läutete, versuchte Veronika, ihn noch abzuhalten, flüsterte im Treppenhaus, dass man das hier wirklich nicht mache. In was für eine Lage bringe er sie? »Hör auf«, sagte Sicki. »Was soll schon passieren?« Auf dem Klingelschild stand der Name Stachitidis. Ein dürrer Mann, der nur wenig älter war als Sicki, öffnete die Tür mit einer Bouzouki in der Hand, schüchtern. Er trug ein weißes, gebügeltes Hemd. »Waren wir zu laut?« entschuldigte er sich. Veronika schaute unangenehm berührt. Sicki sagte, »Nein, zu leise.« Sie feierten an jenem Abend lange, tanzten im Wohnzimmer, tranken Uso und Wein. Sicki und Veronika lagen Arm in Arm auf dem rissigen Stoffsofa. Manche Lieder sang Sicki auf Türkisch oder Arabisch mit. Stachitidis und sein Freund sprachen einige Brocken Türkisch und sie mischten die Sprachen. Einiges verstand Sicki ohne Worte und übersetzte für Veronika. An einer raschen Bewegung der Finger in seinen sonst ruhigen Händen las Sicki die Sehnsucht Stachitidis nach dem Leben in Gemeinschaft ab. In seinem Dorf, übersetzte er Veronika, habe dieser Mann mit vielen Familienmitgliedern und Nachbarn zusammengelebt, wie ungewohnt es sei, allein in einem Raum zu schlafen. Am zweifachen Zucken der Augenlider las Sicki die harte Fabrikarbeit ab. Und an einem Lächeln mit nur einem Mundwinkel, während der andere zitterte, verstand Sicki, dass es eine Geliebte in Griechenland gab, die nicht mehr auf jeden Brief antwortete. In der Nacht drückte sich Veronika stärker an Sicki. Angenehm betrunken dachte Sicki kurz vorm Einschlafen an Fabro aus Mardin, fragte sich, was aus dem geworden war. Sicki dachte zärtlich an ihn, aber es durchzog ihn auch für einen Augenblick, als er sich daran erinnerte, die Kirche mit Steinen beworfen zu haben. Warum hatte er das nur getan? Schließlich wurde er entlassen und fand eine, wenn auch schlecht bezahlte Stelle in einer Forschungseinrichtung in Hildesheim. Zum ersten Mal verdiente er Geld mit dem, was er studiert hatte, und nicht als Arbeiter. Die Einrichtung war sogar damit einverstanden gewesen, dass er die beglaubigte Kopie seines Abschlusszeugnisses nachreichte, nachdem er das nächste Mal zu seinen Eltern fuhr. Hüseyin schien recht zu haben. In Deutschland kam man an Arbeit ran. Alle paar Wochen kam Veronika ihn besuchen oder er fuhr zu ihr nach Hamburg. Da er ohnehin jeden Morgen um 4 Uhr aufwachte, kaufte er manchmal einen Dorsch auf dem Fischmarkt und kochte für Veronika. Samstagnachts warfen sie Münzen in die Jukebox einer Kneipe in St. Pauli und klatschten in die Hände zur Musik dieses 12-jährigen Stars aus den USA, Stevie Wonder, und lachten und gingen in die Knie und drehten die Fußspitze. Und dann setzte sich Veronika auf den Billardtisch und zog Sicki mit den Beinen zu sich. Zu Hause hatte sie einen kleinen Plattenspieler für 45er Vinylschallplatten. Zu der Zeit hörte sie am liebsten »Rhythm of the Rain« von The Cascades. Seki mochte den Moment lieber, wenn die abgespielte Platte noch kurz rauschte, sich die Nadel dann mit einem letzten Geräusch hob und der echte Regen draußen zu hören war. Der Klang des Regens, die Nacktheit in der blauen Stunde, in der Konturen verschwanden und sich alles im Raum miteinander verband. Es schien sich alles zu fügen, doch dann kam ein Schreiben von den türkischen Streitkräften, die ihm ein Einzugsdatum nannten. Seki schlug mit der Faust auf den Tisch. Er verfluchte das Leben und die Türkei. Unter welchen Mühen hatte er es bis hier geschafft? Und jetzt sollte er wieder zurück, um 2 weitere Jahre seines Lebens zu verlieren? Veronikas Wangen waren nass, auch seine. Sekis Hab und Gut passte in seinen Seesack. Eine Röntgenaufnahme seiner Lunge, die er aus dem Sanatorium mitgenommen hatte, warf er in den Papierkorb. Veronika, die das sah, fragte, ob sie das Bild behalten durfte. »Was willst du damit? Ich schicke dir ein richtiges Foto.« »Ich möchte gerne dieses Bild behalten«, sagte Veronika, zog es aus dem Papierkorb und heftete es mit einer Reißzwecke neben eine Postkarte, die den Hamburger Hafen zeigte. Er stieg in den Zug und der Regen im Fenster beruhigte ihn. »Wann sehen wir uns wieder?« hatte sie gefragt. »Ich weiß es nicht«, hatte er geantwortet. Während er auf Wien zufuhr, spürte er, dass sie sich nie wiedersehen würden. Und in dem Moment hätte auch er gerne eine Aufnahme ihrer Lunge gehabt. Sein Verdruss darüber, den Job als Wissenschaftler aufgeben zu müssen, sowie das Leben, das er gerade dabei war, sich aufzubauen, hielt nur so lange an, bis er beim ersten Freigang in seiner Uniform über die Istiklal flanierte und überrascht war davon, wie er mit Lächeln und leuchtenden Augen empfangen wurde von den hungrigen jungen Menschen dieser Stadt, in der er einmal studiert hatte, ohne Zeit für Müßiggang. Bald zieht die Nacht über die Autobahn. Ich fahre ohne Eile, stets lieber auf dem Weg als angekommen. Das gleichmäßige Summen des Motors, die aus der Finsternis rot blinkenden zahlreichen Augen der Windräder, alles, was zum Fahren dazugehört, zum Transit, beruhigt mich. Ab und zu ziehe ich Obst aus der Tüte auf dem Beifahrersitz. Auf diese Weise kann ich ewig fahren. Zwischen den Orten, stelle ich mir vor, altern wir nicht. Ich bin noch nicht in Hamburg, da ist es bereits dunkel, fast Nacht. Je näher ich der Stadt komme, desto stärker verdichten sich die weißen und roten Lichter der anderen Autos zu einem Blutkreislauf des Landes. In Hamburg halte ich an der Alster für eine Rast. Im schwarzen Wasser vervielfachen sich prachtvolle Gründerzeitbauten. Ich friere auf dem Weg vom Parkplatz zum Haus. Zwischen den roten und schwarzen Häuserdächern und dem Deich schwebt ein Nebel über der Straße. Aus dem Holz der Eingangstür starkt eine Zinkhand mit Zauberstab, den man herunterdrücken muss, um die Tür zu öffnen. Ich schleppe meine Sachen die Treppen hinauf und richte mich im Dachgeschoss ein. Durch 4 Fenster sehe ich Ausschnitte der Kirche, die vom Friedhofslicht angeleuchtet werden. Die roten Bretter des Kirchturms glänzen. Der Schimmer verstärkt sich in den Fugen zwischen den Brettern. In der Ferne dahinter kämpft sich ein Autoscheinwerfer aus dem Dunkel. Das Dach der Kirche sieht aus wie der Rücken eines großen, schlafenden Reptils. In diesem spätmittelalterlichen Reetdachhaus auf dem Land in der Nähe der Elbe, unweit von Hamburg, bin ich untergekommen für ein paar Tage. Ich habe bis jetzt nicht darüber nachgedacht, dass mein Vater über die Elbe nach Deutschland gekommen war. Das begreife ich erst am Elbstrand sitzend, während die Frachtschiffe an mir vorbeiziehen. In Istanbul hat er angeheuert. Hier ist er an Land gegangen. Das Wasser verbindet die Orte. Es verbindet alles. Wenn es nicht regnet, fahre ich mit dem Fahrrad am Störsperrwerk vorbei, die Elbe hoch in Richtung des Kernkraftwerks Brockdorf, das mit dem Kuppelgebäude und Schornstein aussieht wie eine Moschee. Hinter einem Leuchtturm finde ich eine Bank, von der aus ich weit auf die Elbe schaue. Der Horizont zeigt die Öffnung ins Meer. Von dort kommen die Schiffe, die am Hamburger Hafen anlegen. Eine Art Kopfbahnhof für Frachtschiffe. Der einzige Weg von der Nordsee in die Stadt führt hier an meiner Bank vorbei. Die Wolken über der Elbe legen sich weißgrau auf die Windräder und Häuser Niedersachsens. Ich schaue ihnen von Schleswig-Holstein aus zu, auf der Bank hinter dem Leuchtturm sitzend. Sie färben sich grau, fast schwarz, drehen sich zu meerblauen Ballen ein, an denen die winzigen Spinnenbeinscheren der Windräder kitzeln. Ein weißes kleines Segelschiff fährt an der niedersächsischen Küste hoch zur Elböffnung. Das Rauschen eines einfahrenden Frachtschiffs aus der anderen Richtung, vom Meer her kommend, so weit weg, dass es noch ein Schatten ist. 7 Containerreihen, immer 3, höchstens 4 Container aufeinander gestapelt. Am Anfang der Ladefläche, auf der gegenüberliegenden Seite des Bugs, ein hohes weißes Haus, das über die Fracht ragt. Im obersten Geschoss die gläserne Brücke. Das Schiff entfernt sich im Spalt zwischen Wolkendecke und Elbwasser von mir. Bald erreicht es Hamburg. Aus der Ferne betrachtet bewegen sich die Frachtschiffe in Zeitlupe. Auch die Wellen brechen unendlich langsam an ihrem Bug. Die Gischt schäumt auf und fällt nur schwerfällig in sich zusammen. Große Glasperlen, die das Licht der Sonne reflektieren. Der Klang aus der Ferne, ein Propeller mit mächtigen Rotoren. Das Schiff braucht eine Ewigkeit, um näher zu kommen. Ich springe aufs Fahrrad, um hinterher zu fahren, doch es hat den Horizont erreicht, unmöglich es einzuholen. Ein anderes, viel größeres Frachtschiff taucht auf, während ich noch versuche, hinter dem einen herzufahren. Ich bleibe außer Puste stehen und schaue dem Schiff zu, wie es am Horizont seine Farbe verliert, bald ein Schattenschiff wird, schließlich nur noch sichtbar für jemanden, der es fahren gesehen hat, um sich dann am Horizont vollständig aufzulösen. Nur weil ich für die Umkehr mein Fahrrad wende, sehe ich auf der anderen Seite stumm ein monströses Schiff, kaum zu erkennen, ob es sich wirklich auf mich zubewegt oder zu einem Gemälde festgefroren ist, monströs groß, aber durchsichtig wie ein sich lichtender Nebel. Der immense schwarze Bug hebt ab wie ein Walfisch, der aus dem Wasser auftaucht, um gleich wieder abzutauchen. Moby Dick, der ohne weiteres in der Lage wäre, ganze Boote samt Besatzung zu verschlingen. Die untere rote Seite, die sonst vom Wasser verdeckt bleibt, wird sichtbar. Das Wasser, das der scharf zulaufende Bug schneidet, stößt an den Seiten des Schiffes mehrere Meter hoch. Das Ungeheuer ist im Vergleich zum Fluss so unproportional groß, dass es ganze Landteile Niedersachsens wegreißen würde, wenn es bei der Abwärtsbewegung nicht auf dem Wasser aufkäme, sondern durch ein falsches Manöver am mir gegenüberliegenden Ufer. Aber alles ist festgefroren. Der Bug sinkt nicht herab. Die Wellen fallen nicht zurück ins Wasser. Der Frachter bleibt durchsichtig. Es ändert nichts, dass ich die Brille abnehme, mir die Augen reibe. Die Laterne des Friedhofs und der Mond spenden das einzige Licht. Ausreichend, um die Umrisse der Bäume zu erkennen, die der Wind bewegt. Durch die weit geöffneten Fenster erreicht er auch mich, der ich in die Nacht auf den schwarzgrauen Zwischenraum zweier Bäume starre. Ich lasse mich in den Sessel sinken, dessen Lehne unter meinem Gewicht nachgibt. Vater richtet sich auf dem Sisalteppich vor mir auf, kommt auf mich zu und verschwindet, bevor er mich erreicht. Ich spüre ihn auf meiner rechten Seite und wende mich zu ihm, aber Vater steht dort nicht. Ich bekomme Angst, dass er mich verlässt, wie ein Geist, der auf der Erde verweilt, weil er ein Anliegen hat und erst ganz ins Jenseits aufgenommen werden kann, wenn es erledigt ist. Ich habe viel an Vater gedacht, habe versucht, mich an ihn zu erinnern, an seinen Fall, den ersten und den zweiten. Ich fürchte, die bewusste Erinnerung und Imagination könnten die gefühlte Präsenz meines Vaters aus meinem Leben verbannen. Ich will es nicht verlieren, das Gefühl, nicht allein im Raum zu sein. Ich will Vater in die Augen schauen, seinem Geist mit meinem begegnen. Ich setze Kaffee auf, zünde eine Kerze an und lese. Manchmal erinnere ich mich an Figuren aus Romanen oder Stücken, wie an Menschen, denen ich begegnet bin. Ich kann zu ihnen zurückkehren, indem ich sie lese. Zu einem Menschen, der nicht mehr lebt, kann ich nur in meiner Erinnerung. Ist das der Unterschied zwischen Erinnerung an eine Figur und an einen wirklichen Menschen? Es gibt die letzte Seite eines Buches und die letzte Stunde eines Lebens. Aber das Buch kann ich noch einmal lesen. An das Leben bleibt nur die Erinnerung. Je mehr ich nach meinem Vater suche, wird eine Angst in mir größer, dass es eine letzte Seite des Erinnerns geben könnte. Einen Augenblick, an dem jeder gemeinsame Moment einmal im Gedächtnis aufgerufen wurde. Was geschieht, wenn ich alle Erinnerungen an meinen Vater, die in mir sind, gefunden und herbeigerufen und wieder gedacht habe? Wäre das der Punkt, an dem er mich endgültig verlassen würde? Der Augenblick, an dem das Buch der Erinnerung ausgelesen, meine Vaterlosigkeit vollendet wäre? Wie oft könnte ich oder würde ich die Erinnerung erneut aufrufen? Dabei ist bisher mit jedem Moment, an den ich mich erinnert habe, ein weiterer hinzugekommen. Die Erinnerung lässt sich nicht auslesen. Jede noch so nebensächliche Handlung, jeder Gedanke hat das Potenzial zur Unendlichkeit. Das ist befreiend und beängstigend zugleich. Ein Buch lässt sich auslesen. Eine Geschichte oder auch nur ein Klang findet Eingang in den Organismus und kreiert seine eigene Vervielfachung. Nie gleichbleibend allerdings. Die Zunahme der Erinnerungen und Erfindungen verändern das Erinnerte. Existiert dann ein Punkt, an dem die Geschichten meines Vaters so oft erzählt wurden, dass sie nicht mehr seine sind, weil sich nicht mehr auseinanderhalten lässt, was der erlebte Kern einer Geschichte war und was beim abermaligen Erinnern und Erzählen hinzugekommen ist? Vielleicht liegt gerade darin die Unendlichkeit des Erinnerns und des Erzählens. Ich habe es mit mehreren Vätern zu tun, dem Verstorbenen, dem Imaginierten und seinem Geist. Der Geist bestärkt mich in meinen Versuchen, Vater zu gedenken, ihn zu treffen in seiner Vergangenheit, in die ich reise. Aber er ist auch leicht gekränkt, zeigt meine Imagination ihn in düsterem Licht. Bisher kehrt er dennoch zurück. Der verstorbene Vater gibt mir Orientierung. Der Mensch, den ich mir vorstelle, die Imagination, ist eher mein Kind als umgekehrt. Ich liege die Nacht wach, lese einige Seiten, kann mich kaum konzentrieren. Was bleibt von dem Meer der Erinnerungen an Vater und dem Meer der Imagination? Wie verhalten sich der Vater, an den ich mich erinnern wollte, und jener, den ich erschuf, zueinander? Ich stelle mir vor, dass der eine hört, was ich dem anderen sage, aber wie im Traum, unter Wasser gesprochen, wo die Wässer der Erinnerungen und jene der Imagination ins selbe Meer fließen. Es wird bereits hell. Ich fahre zur Elbe, betrachte ein letztes Mal einen Frachter, der auf dem Weg nach Hamburg ist. Auf der Schiffsbrücke ein Schatten in der Glasfront. Ich winke. Vater grüßt zurück. Ich rufe über die Elbe. Dir kann nichts passieren. Ich passe auf dich auf. Was? Ruft Vater, der aus der gläsernen Brücke ins Elbwasser steigt und dabei zu einem Riesen anwächst, so groß wie der Frachter selbst. Ich kann dich nicht hören, schreit er. Die Motoren sind zu laut. Schon gut, rufe ich. Bevor er wieder in die Brücke steigt, lächelt er und zeigt mir den Daumen. Auf dem Weg zum Wagen leuchten die Wiesen im Morgenlicht. Ich kenne den Weg zu meinem Vater. Tuberkulose heißt auf Türkisch Verem. Verem ist verhängnisvoller als Tuberkulose. Veram olmak, veram werden, heißt vom Leben gebeutelt, von Schicksalsschlägen zermartert sein. Veram ettin beni heißt nicht, du hast mich mit Tuberkulose angesteckt. Veram ettin beni heißt, du hast mir so viele Sorgen bereitet, dass mein Licht erloschen ist. Du brauchst dich nicht verlassen fühlen. Auf diesem Schiff, im Krach des Maschinenraums, hustend, erschöpft oder nachts in der Kajüte. Ich kann durch die Zeit reisen. Ich bin bei dir. Du musst nie wieder einsam gewesen sein. Ich kehre zurück in den weißen Raum meines Vaters. Ich berühre seine Stirn.